Und unser Thema heißt König Hiskia, geprüfter Glaube. Und in einem Bericht, da hieß es oder wurde mitgeteilt, dass es an den felsigen Ufern, ja, beziehungsweise an den Gestaden Englands, aber sicherlich auch in anderen Orten, eine eigentümliche Art von Muscheln gibt. Und zwar gibt es dort die sogenannte Tellmuschel. Und diese Tellmuschel klebt an einer harten Felswand, da hält sie sich gerne fest, und sie hat die Eigentümlichkeit, dass sie, sobald sie merkt, dass etwas Fremdes an sie herannaht, was sie von dem Felsen wegbringen will, sie sich umso mehr an den Stein klebt. Dass sie sich so umso mehr an den Stein klammert, ja sogar so fest, dass es für einen Menschen fast unmöglich wird, sie von der Felswand loszulösen. Sehr interessante Eigenart. Jedenfalls, wenn wir diese Muschel und ihr Verhalten auf unser geistliches Leben übertragen, so ist das ein sehr schöner Vergleich, was wahrhaftiger Glaube bedeutet. Nämlich, wenn Dinge in uns herantreten, die uns von Gott wegziehen oder wegbringen wollen, dass wir uns dann verhalten wie solch eine Muschel. Uns noch mehr Gott zuwenden und uns noch mehr an Gott harren, halten oder auch auf Gott harren und an Gott festkleben. Wenn wir das verstanden haben, wäre es ein schönes Bild, auch das, was wir heute an Hiskia sehen. Darum geht es aber dann erst im zweiten Teil unserer Predigt um den geprüften Glauben des Hiskia. Denn gerade da wurde Hiskia reichlich geprüft und auf die Probe gestellt. Wie gesagt, wir sind heute bereits in der dritten Predigt des König Hiskia. Man staunt darüber, was man da alles findet bei dem König Hiskia. Und wir haben uns ja schon einiges über Hiskia angesehen. Einerseits, dass er wirklich ein herausragender König war. Ein König, der völlig über dem Durchschnitt der anderen 20 lag. Und der anderen 19, insgesamt waren es 20 im Südreich, also nach Salomo. Ein Mann, der sein Volk und sich selbst wieder ganz neu auf Gott ausgerichtet hatte. Auch hatten wir gehabt, es war ein Mann mit herausragenden Qualitäten. Einfach ein Profil hat er sich angeeignet, das auf Gott zugeschnitten war. Und so konnten wir auch in der letzten Predigt sehen, was für eine Dynamik in seinem Leben, auch im ganzen Volk, zu Gott hin entstanden ist. Als sich das Volk wieder auf Hiskias Anweisungen auf Gott ausgerichtet hat. Nicht einfach so dahin gedümpelt ist und irgendwas gelebt und dann gebetet hat, sondern sich auf Gott ausgerichtet hat. Das war das Entscheidende. Und zwar war es letztendlich nichts anderes als eine neue Hingabe zu Gott, eine neue Hinführung zu Gott. Ja, und das ist letztendlich auch eine Heiligung. Das ist Heiligung des Volkes. Und aus dieser Heiligung ist letztendlich so gut wie eine Erweckung ausgebrochen. In der letzten Predigt hatten wir ja das Thema König Hiskia, Erweckung durch Heiligung. Das ist so schön. Und dass wir das heute eigentlich noch genauso im persönlichen Leben, aber auch womöglich in einer Gemeinde erleben können. Hiskia war ein König, der das ganze Volk, aber auch sein eigenes Leben auf Gott ausgerichtet hat, wieder ganz neu ausgerichtet hat. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Ausrichtung und Rückführung zu Gott. Da machen wir jetzt eine kleine Wiederholung von der letzten und vorletzten Predigt. Da haben wir bereits vernommen, dass sein Vater ein gottloser Mann war. Der König vor ihm, es war Ahas. Ahas hat furchtbare Dinge betrieben, den schlimmsten Götzendienst ins ganze Land eingeführt, auch in jeder Stadt den Götzendienst eingeführt, bis hin, dass er seine Kinder hat durchs Feuer gehen lassen, dem Moloch geopfert hat und die Tempeleinrichtung zerstört hat, aus dem Tempel eine Gerümpelkammer gemacht hat und letztendlich die Pforten, ja die Türen des Tempels verschlossen hatte, dass keiner mehr Zugang hatte. Der alttestamentliche Gottesdienst war eigentlich weitgehend aufgehoben. Doch Hiskias erstes Anliegen als König war es, der Tempel muss wieder aufgehen. Der Tempel muss gereinigt werden. Der Gottesdienst muss wieder hergestellt werden. Und so hat er es auch angewiesen. Und hat Leute eingesetzt, die das instand gebracht haben, den Unflat aus dem Tempel hinausgetan hatten, die Geräte des Tempels wieder repariert und instand gesetzt hatten. Und es ging nicht allzu lange, bis der Tempel wieder geöffnet werden konnte und auch wieder Opfer vor dem Herrn dargebracht werden konnten. Der Brandopferaltar wieder in Gang gesetzt wurde vor dem Tempel, wieder Tiere geschächtet wurden und das Blut auf den Altar gegeben wurde. Das Blut von Tieren musste fließen. Schuld- und Sündopfer mussten wieder ganz neu dargebracht werden. Warum? Weil Hiskia eines wusste: Über diesem Volk, ja über Gottes Volk, steht der grimmige Zorn, seit sein Vater Ahas das Volk von Gott abgewendet hat. Der grimmige Zorn steht über diesem Volk. Und Hiskia war ein Mann, der ganz genau wusste, wenn wir jetzt so weitermachen, wie mein Vater gehandelt hat, wie mein Vater Ahas, dann wird uns dieser grimmige Zorn aufs Furchtbarste treffen. Gott wird Gericht einsetzen. Und Hiskia wusste, dieser grimmige Zorn, er kann womöglich noch abgewendet werden und der muss abgewendet werden. Nämlich so, dass wieder Gemeinschaft und Versöhnung mit dem lebendigen Gott möglich ist. Ja, mit seinem Volk des Eigentums. Ja, und wer die Bibel liest, auch heute das Neue Testament, der weiß ganz genau, dass Gott nicht nur ein liebender Gott ist. Er liebt zwar jeden Menschen, ja. Aber noch nach Johannes 3, Vers 36 steht auch heute der Zorn Gottes über jedem ungläubigen Menschen. Das muss man den Menschen sagen. Viele Menschen haben gar keine Ahnung. Was? Über mir soll der Zorn Gottes stehen? Ja, ich verhalte mich doch nicht so schlecht. Doch, über dir steht der Zorn Gottes, muss man den Menschen sagen. Der wird dich ins Gericht bringen durch seinen Zorn, wenn du dich nicht mit ihm versöhnen lässt. Der einzigste Weg, diesen Zorn Gottes auch heute abzuwenden, das ist für uns heute der Glaube an seinen Sohn, an Jesus Christus, der sich für uns alle draußen am Kreuz von Golgatha dahingegeben hat. Denn was hat der Herr Jesus dort getan? Er hat den grimmigen Zorn Gottes am Kreuz auf sich genommen, indem er unsere Schuld und Sünden an seinem Leib hinauf auf das Holz getragen hat. So unbegreiflich, was da geschehen ist. Und dass er selbst für uns ein Fluch wurde vor Gott, seinem Vater. Der heilige Sohn Gottes wurde für uns ein Fluch. Ist unbegreiflich. Dort am Kreuz hat er sein teures, sündloses Blut vergossen, damit jetzt Menschen mit Gott versöhnt werden können und sich der grimmige Zorn Gottes von den Menschen abwendet. Aber das geht um den einzelnen Menschen. Und wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, das ist die frohe Botschaft. Wer sich zu ihm bekehrt, der darf auch heute noch, und wenn es an diesem Tag ist, an diesem 30. April 2017, Gottes Gnade erfahren. Heute noch ist Rettung möglich, aber wir wissen nicht, wie lange. Auch heute noch kann der Herr kommen und dann ist es zu spät. Aber heute noch kann der Zorn des allmächtigen Gottes von einem Menschen abgewendet werden. Was ist das für eine Botschaft? Und durch den Herrn Jesus Christus und sein vollbrachtes Erlösungswerk kann der Mensch tatsächlich mit Gott versöhnt werden. Er kann erlöst werden. Er kann ein Kind des lebendigen Gottes werden. Er kann in völlige Gemeinschaft treten mit dem lebendigen Gott. Und das eben nicht nur heute, das ist das Schöne, sondern für Zeit und Ewigkeit. Es ist ewig. Wenn aber die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hergestellt ist, dann können natürlich auch weitere Opfer dargebracht werden, so wie es damals in der Zeit Hiskias in Israel war. Dann sind auch Brandopfer auf den Altar gekommen. Das bedeutet, Hingabe und Gemeinschaft mit Gott sind auch dann Lobopfer und Dankopfer auf den Altar gebracht worden. Das ist etwas Liebliches vor Gott, wenn man ihm Lobopfer und Dankopfer darbringt. Aber das kann man erst, wenn Versöhnung stattgefunden hat. Und ganz ähnlich ist es auch bei uns heute. Wenn wir mit Gott versöhnt sind durch das Sünd- und Schuldopfer Jesu Christi, dann können wir auch uns wiederum durch Jesus Christus als ein Brandopfer hingeben. Ja, das bedeutet enge Gemeinschaft mit Gott haben. Uns ihm hingeben, und wir können auch heute ihm mancherlei Lob- und Dankopfer darbringen. Da könnten wir jetzt eine Menge aufzählen. Natürlich in einer anderen Form wie damals. Wir bringen heute nichts auf den Brandopferaltar. Wir können heute dem Herrn im Gottesdienst danken, ihm Ehre erweisen, indem dass wir heute hierher kommen und ihm unseren Dank darbringen, Gemeinschaft miteinander haben. Wir können aber auch ihm unseren Dank und unser Lob darbringen, wenn wir tagtäglich seinen Willen suchen und ihn tun, denn das ist vor dem Herrn ein wohlangenehmes Opfer. Das Neue Testament sagt auch unter anderem, dass es für Gott auch ein Lobopfer oder eine Frucht unserer Lippen ist, wenn wir seinen Namen unter den Menschen bekennen. Hebräer 13, Vers 15, das ist vor Gott ein Lobopfer und wohlangenehm. Und mögen wir seinen Namen immer wieder neu vor den Menschen bekennen. Da braucht es natürlich auch ein erwecktes Herz, dass wir das tun. Es muss uns Freude machen. Mögen wir seinen Namen noch groß machen unter den Menschen. Mögest du auch seinen Namen noch groß machen unter den Menschen. Kommen wir jetzt wieder zu Hiskia. Für den König Hiskia war es nicht genug, dass der Tempel jetzt wieder offen war, dass die Opfer wieder eingeführt worden sind, dass das Volk mit Gott versöhnt war. Nein, er ist gleich weitere Schritte gegangen mit dem Volk. Hiskia hatte unter anderem auch das Passafest im Visier. Es war ihm ganz wichtig, dass endlich auch dieses Fest, dieses wichtige Fest, wieder gefeiert wird, das Passa oder das Pessachfest, wo sich Israel daran erinnern sollte, dass Gott sie aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst hatte. Und infolge des Passafestes folgten ja die Tage der ungesäuerten Brote, 7 Tage lang Fest der ungesäuerten Brote. Und das wollte Hiskia unter allen Umständen wieder einführen, weil es ja in den Mosebüchern beschrieben ist. Und es sieht ganz so aus, als ob sich Hiskia viel mit den Mosebüchern beschäftigt hätte. Und gerade das Passafest ist war wahrscheinlich womöglich über hunderte von Jahren vernachlässigt worden. Wahrscheinlich seit der Zeit Salomos wurde es nicht mehr gefeiert. Und jetzt hatte sich Hiskia fortgenommen, das muss wieder her. Wir möchten wieder als Gottes Volk das Passa feiern. Aber er wollte es nicht nur als Südreich tun, weil es war eine gespaltene Nation, Südreich und Nordreich. Nordreich waren die 10 Stämme. Südreich waren nur 2 Stämme, Juda und Benjamin. Und er ging jetzt los und hat Läufer losgeschickt, auch ins Nordreich, um allen zu sagen, hey, kommt nach Jerusalem, wir wollen wieder gemeinsam das Passa feiern. Wir gehören doch eigentlich zusammen. Wir sind doch früher eine Nation gewesen. Und im Nordreich war es ja zu der Zeit schon so, dass der Großteil der Menschen des Nordreichs nach Assyrien verschleppt worden waren. Da war das Gericht schon eingetreten. Da war schon die Gefangenschaft nach Assyrien geschehen. Und es war noch ein Überrest quasi da im Nordreich. Und Hiskia hat trotzdem eingeladen, kommt nach Jerusalem, die ihr noch da irgendwo seid im Norden. Aber was hatten die meisten im Nordreich getan? Sie haben den Hiskia ausgelacht. Sie haben seine Boten und Läufer verspottet. Was sollen wir nach Jerusalem kommen? Wir haben da mit euch nichts mehr zu schaffen. Und ja, mit Gott wahrscheinlich auch nicht. Die meisten lachten über die Einladung Hiskias und spotteten darüber. Und da sieht man erst, wie weit wahrscheinlich auch das Nordreich von Gott abgedriftet war. Dennoch gab es aber auch tatsächlich einige, die sich gedemütigt hatten. Die dachten, ja, da sollten wir doch hingehen, wenn wir solch eine Einladung bekommen. Und wo vielleicht nur ein kleiner Funke Gottes Glaube oder Gottes Furcht da war, haben sie sich gedemütigt und sie kamen nach Jerusalem. Und als dann gerade diese Leute gar nicht mehr genau wussten, ja, was sind denn die Reinheitsvorschriften, wie muss man sich denn heiligen, wenn man am Passafest teilnehmen möchte, so haben sie nicht die erforderliche Reinheit für das Passafest besessen und haben am Passafest teilgenommen. Aber da ist wieder der Hiskia so großartig, wie er in den Vordergrund tritt. Und Hiskia betete für diese Leute und hat sich vor Gott für diese Leute aus dem Nordreich verwendet und hat es vor Gott gebracht und hat gesagt, wenn sie auch nicht die erforderliche Reinheit besitzen, so möchte doch Gott ihnen gnädig sein, ja gütig sein und ihr Herz ansehen, dass sie überhaupt hergekommen sind. Und Gott ist darauf eingegangen. Auch wenn es nicht alles 100% nach Vorschrift war. So ist Gott, dass er die Herzen sieht. Also feierten die Kinder Israel, die sich zu Jerusalem befanden, und es waren sicher viele, das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude. Und die Leviten und Priester, sie lobten den Herrn alle Tage mit Instrumenten zum Preise des Herrn. 7 Tage lang. Gesang, Lob, Instrumente. 2. Chronika 30 lesen wir das. In Vers 21. 7 Tage lang ein Fest für den Herrn. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen könnten. Ich habe da Gedanken gemacht, wo ich mich damit befasst habe. Wären wir heute in der Lage, als Gemeinde 7 Tage für den Herrn ein heiliges Fest zu feiern, zusammenzukommen, entsprechende Speisen zuzubereiten, sie zu genießen, Freude aneinander zu haben, Freude am Herrn zu haben, auch irgendwo im Umfeld zu übernachten? Kann man sich eigentlich kaum vorstellen als Gemeinde. Ja. Manche Gemeinden, die machen eine Freizeit über den Sommer, wo es vielleicht mal 2, 3 Tage geht, vielleicht wenn es mal lang geht, 5 Tage. Aber überhaupt mal 7 Tage wirklich, sich als Gemeinde dem Herrn hinzugeben, Freude daran zu haben, auch den Herrn zu preisen. Die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage, das heißt 7 Tage lang, mit Instrumenten zum Preise des Herrn. Und es ist scheinbar nicht langweilig geworden. Wohl können wir uns das gar nicht vorstellen. Vielleicht konnten sich auch das die jüdischen Menschen zunächst gar nicht vorstellen. Wie soll das gehen? 7 Tage lang sollen wir da zusammen sein. Doch es kam in dieser Zeit solch eine Dynamik auf, solch eine Freude zu Gott hin, solch eine Erbauung. Ja, eine Erweckung, wie ich es auch in der letzten Predigt erwähnt hatte. Dass sie was taten? Dass sie nochmals 7 Tage drangehängt haben. Sie haben noch nicht genug gehabt nach 7 Tagen. Sie haben gesagt, das ist solch eine Erbauung, das ist solch eine Dynamik, das ist solch eine Freude. Wir müssen nochmal 7 Tage beieinander bleiben. Und sie haben sich dafür entschlossen, das Fest zu verlängern. Und nochmals 7 Tage dieses Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Natürlich dürfen wir das keinesfalls mit irgendeinem weltlichen Fest vergleichen. Oder einem ausgelassenen Festgelage, wo jeder in Massen isst und trinkt und da herumfeiert und herumtorkelt. Nein, das ist was ganz anderes gewesen. Nein, es ging um Gottes Ehre. Es war ein Fest für den heiligen und lebendigen Gott. Es ging um Gottes Ehre. Es ging unter anderem um das Gedenken an die Erlösung und an den Auszug Ägyptens. Wie wunderbar Gott das auch damals alles gemacht hat. Ja, und der König Hiskia ging mit großem Beispiel voran. Natürlich war auch der König, er war der Wohlhabendste und dennoch war es für ihn auch ein Opfer. Hier für dieses Fest jetzt einfach nochmals 1000 Jungtiere zu geben. Bei mir heißt es 1000 Farren. Wohl sind Jungtiere damit gemeint. Und 7000 Schafe. Und auch die Obersten von Juda wahrscheinlich, sie spendeten 1000 Jungtiere und 10000 Schafe. Enorm, was da zusammenkam. Sicherlich wurden die Schafe für das Passa hergenommen, um für das Passa geschächtet zu werden und auch gegessen zu werden. Aber sicherlich waren auch viele Tiere, vielleicht gerade auch diese Jungtiere, dann für Sündopfer und Brandopfer da. Denn es steht auch in unserem Text, dass sich eine Menge der Priester geheiligt hatten. Und es geschieht nur über Opfer. Und es war große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, hat es derartiges in Jerusalem nicht mehr gegeben, muss man sich das mal vorstellen. Das Volk wurde wieder zu Gott zurückgeführt und in Gemeinschaft mit Gott gebracht. Die Heiligung ging voran und durch die Heiligung kam eben diese Dynamik der Erweckung auf. Fröhliche Herzen, ein Herz für den Herrn, eine Freude, wie man sich's nur wünschen kann. Wollen wir da nochmals auf unsere heutige Zeit zu sprechen kommen? Was geschieht bei einem Menschen, der heute den wahren und lebendigen Gott erkennt? Wenn wirklich ein Mensch zu Gott findet, wenn wirklich ein Mensch zu dem Herrn Jesus Christus findet und zum Glauben an ihn kommt. Ja, wenn doch ein Mensch wirklich erkannt hat, wer Jesus Christus ist und was der Herr Jesus für ihn persönlich getan hat. Auch natürlich, dass Jesus Christus Gott ist, das Voraussetzung. Manche sagen, ja, Jesus ist ans Kreuz gegangen, aber sie glauben nicht, dass er Gott ist. Man muss auch erkennen, dass er Gott ist. Wie auch der himmlische Vater Gott ist und auch der Heilige Geist Gott ist. Wollte ich mal auch nicht vergessen. Drei Personen und doch ein Gott und ein Gott und doch drei Personen. Wenn das mal ein Mensch erkannt hat und an den Herrn Jesus Christus gläubig wird, so wird er auch bald erkennen, dass dieser Herr und Gott keine anderen Götter neben sich haben will. Und so wird man auch bald bereit sein, vieles oder womöglich alles, besser ist alles als vieles, aus seinem Leben zu entfernen, was seinem Herrn und Retter, nämlich dem Herrn Jesus, nicht gefällt. Dinge, die vorher im Leben da waren, aber die man jetzt, wo man jetzt erkennt, okay, das passt ja gar nicht mehr jetzt zum Glauben an Jesus Christus. Und letztendlich ist es das Richtige, wenn man die Dinge erkennt, die dem Herrn nicht gefallen und sie hinwegtut. Das war auch eine Sache, die Hiskia am Anfang getan hatte, aber wo wir sehen, wo es nachher dann noch weiterging. Es muss alles aus dem Leben hinweg letztendlich, was irgendwie mit Götzendienst oder Abgötterei zu dem lebendigen Gott steht. Ob das irgendwelche Figuren sind, an denen man vorher geklebt ist. Ja, wir wissen, was es heute in unserer Zeit alles an Figurenkult gibt, wenn wir gerade da in die Kirchen hineinsehen. Figuren von Engeln, ein Gräuel vor Gott, oder Figuren von Maria, oder irgendwelchen Heiligen, oder Buddha-Statuen, die wir heute auch in unserem Land immer mehr finden. Oder ob das irgendwelche Amulette oder Gebetsketten sind, die die Religionen ja auch so gerne haben. Ob das aber auch Gegenstände der Esoterik sind, die heute so massiv herauftreten. Oder ob es irgendwelche Literatur ist, die nicht im Willen Gottes steht und zu verkehrter Haltung und Anbetung führt. Es können aber letztendlich auch sogar Gegenstände sein, wie solch ein Kreuz. Oder wie das da. Habt ihr schon öfters mal erwähnt. Ich lasse es jetzt dran. Es kann auch ein Gegenstand wie ein Kreuz tatsächlich zur Anbetung führen. Und das wäre falsch. Allermeistens in unserem Land ja Kreuze mit Korpus. Ist noch schlimmer, wenn man sich dann vor so einem Kreuz niederkniet. Zur Zeit des Königs Hiskias, da gab es ganz ähnliche Dinge. Da wurde zum Beispiel die eherne Schlange verehrt. Und man hat ja auch geräuchert, welche Mose damals in der Wüste aufrichten ließ. Sicherlich war es nicht mehr dieselbe, irgendeine Nachbildung. Und diese eherne Schlange hieß man Nechushtan. Können wir im 2. Könige 18, Vers 4 nachlesen. Sie hatten diese Schlange verehrt, sie hatten ihr geräuchert, sie haben ihr also gehuldigt. Dabei sollte diese eherne Schlange eigentlich nur ein Hinweis oder ein Verweis dafür sein, dass der Sohn Gottes eines Tages für Menschen ans Kreuz geht, sich für Menschen dahingibt und dass durch ihn Sündenvergebung geschehen kann. Damals in der Wüste mussten die Menschen aufblicken zu dieser Schlange, die Mose aufgerichtet hatte, und dann konnten sie geheilt werden. Aber das hat Gott nie so gemeint, dass man diese Schlange später noch aufrichten soll in allen Orten und anbeten soll, wie heute auch manches Mal Kreuze aufgerichtet werden und Menschen dann vor Kreuzen niederknien und ein Kreuz verehren. Tja, wir haben hier ein Kreuz hängen, aber das verehren wir nicht, dass wir uns jetzt hier vor dem Kreuz niederknien oder dass unser heiliger Gegenstand ist. Das ist ein Holzstück, das kann man morgen in den Ofen werfen. Da wird uns kein Fluch treffen. Genauso das da vorne. Es ist nur eine Veranschaulichung für das, was im Kreuz geschehen ist. Das soll uns in Erinnerung bringen, wenn wir ein Kreuz hier hängen haben. Aber niemals, dass das unser Raum hier heiliger wäre, wenn ein Kreuz hier hängt. Das wäre ein Irrglaube. Wir sollen weder ein Kreuz noch irgend sonst einen Gegenstand verehren oder vor ihm niederfallen. Sondern es soll lediglich, wie gesagt, eine Veranschaulichung sein. Jedoch kann man ja auch mit vielen anderen Dingen Abgötterei betreiben. Heutzutage gibt es auch moderne Götzen. Moderne Götzen können auch das Bankkonto sein. Ja, wenn man da immer reinschaut, dass da ja was drauf ist und wie viel da drauf ist, dass man da sein Herz dran hängt. Das können auch unsere Besitztümer sein, unsere Güter, die wir zur Verfügung haben, dass man sich an den Dingen ergötzt und vielleicht auch damit prahlt teilweise. Wobei die Bibel uns ja sogar warnt, dass jegliche Habsucht Götzendienst ist vor Gott. Es müssen aber nicht Habsucht sein oder Besitztümer, das können auch Menschen sein. Auch Menschen können uns zu Götzen werden und Menschen können sich uns vor Gott stellen. Wenn Menschen vor Gott stehen, dann sind es Götzen. Es kann aber auch unsere eigene Gesundheit sein, wenn wir unsere Gesundheit zu sehr hervorheben. Wir haben eine Verantwortung für unseren Körper, ja. Und wir sollen auch entsprechendes unternehmen, wenn der Körper irgendwelche Hilfen braucht, um uns gesund zu erhalten. Aber auch der Körper und unsere Gesundheit kann schnell zum Götzen werden. Das können natürlich aber auch irgendwelche Hobbys in der heutigen Zeit sein. Oder verkehrte Gewohnheiten, die sich nicht unserem Glaubensleben angepasst haben. Es können Bindungen und Hinwendungen auch zu irgendwelchen Sünden sein. Ja, man könnte die Liste jetzt noch fortsetzen, aber ich möchte es jetzt damit beenden. Jedenfalls wollte ich damit aufzeigen, wer zum Glauben an Jesus kommt, der ist normalerweise gewillt, dass er die alten, verkehrten Dinge ablegt, die Gott nicht gefallen. Und vielleicht steht man da ein Leben lang ein Stück weit immer wieder in dem Spagat oder im Kampf, oder wenn eines abgelegt ist, kommt das andere wieder rein. Ja, dann muss ich wieder neu mein Glaubensleben überdenken und prüfen, wo stehe ich vor dem lebendigen Gott. Jedenfalls, wenn wir in einer engen Beziehung zu Gott stehen, dann wissen wir eigentlich immer wieder aufs Neue, was Gott gefällt oder nicht gefällt. Und da müssen wir darauf reagieren. Es ist so schön, wenn wir hier in Kapitel 31 lesen, in Vers 1. Die Israeliten haben jetzt also dieses Passafest gefeiert, 7 Tage, dann eine Woche verlängert, also 14 Tage lang. Und dann heißt es, dass sie in alle Städte Judas hinausgingen, wohl sind sie dann auch wieder heimgegangen irgendwann. Und dann heißt es, und sie zerbrachen die Säulen und hieben die Ascheren um und zerstörten die Höhen und Altäre in ganz Juda und Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie dieselben gänzlich ausgetilgt hatten. Und danach kehrten alle Kinder Israel wieder zu ihrer Besitzung in ihre Städte zurück. Ich finde es so interessant, dass das hier so selbstverständlich dasteht. Sie haben sich jetzt dem Herrn hingegeben, sie haben 14 Tage dieses Fest gefeiert, sie waren erweckt und jetzt sind sie rausgekommen, ja, was steht denn hier von Zeug rum? Und haben alles niedergemacht, was Gott nicht gefällt. Niemand hatte sie scheinbar dazu aufgerufen, auch nicht der König Hiskia. Außer ich wäre nicht richtig informiert. Aber sie hatten dieses große Verlangen, aus der Gemeinschaft des lebendigen Gottes heraus die verkehrten Dinge auszuräumen, wegzutun. Natürlich muss man aufpassen, wenn man sowas weitergibt in der Predigt. Ich rufe hier nicht dazu auf, wenn ihr heute aus dem Gottesdienst geht, dass ihr überall alles kurz und klein haut, wenn da irgendwelche verkehrten Dinge rumstehen in unserem Staat und Land. Dazu ruft uns das Neue Testament nicht auf. Manchmal würde ich auch am liebsten irgendwo einen Vorschlaghammer reinwerfen, in die ganzen Figurenkulte. Aber dazu ruft uns das Neue Testament nicht auf. Wir sollen nicht äußerliche Zerstörung betreiben oder äußerlichen Schaden anrichten oder womöglich Gewalt anwenden, nein. Aber wir müssen uns überlegen, wo stehe ich persönlich mit meinem Leben? Und wo sind eventuell bei mir noch Dinge zu finden, die Gott nicht gefallen? Und was ist noch auszuräumen? Wo ist noch weiterzumachen mit Bekehrung? Um in einer sauberen Beziehung und in echter Liebe zu dem Herrn Jesus zu stehen. Kommen wir jetzt wieder zu Hiskia. Hiskia hatte nach dem 14-tägigen Fest auch den Tempeldienst wieder ganz neu geordnet und installiert, dass alles wieder seinen geregelten Ablauf nehmen konnte. Auch gebot er dem Volk, das zu Jerusalem wohnte, dass sie doch jetzt sich auch für den Dienst des Tempels mit verpflichten sollten, auch Abgaben bringen sollten. Ja, ihre Erstlingsgaben und auch den Zehnten von allen Erträgen des Feldes. Und auch den Zehnten von Rindern und Schafen und auch von anderen Dingen, welche dem Herrn geheiligt wurden. Der Tempel war ja groß und auch die Dienerschaft des Tempels war groß und es hatte schon einen großen Unterhalt gefordert. Die Skier hatte dazu aufgerufen und erstaunlicherweise war das Volk so überzeugt, dass es ganz gerne und freiwillig die entsprechenden Dinge gebracht hatte. Ja, es kam sogar eine riesengroße Menge zusammen, dass Hiskia sagen musste, er muss Vorratshäuser bauen. Und Asaria, der Oberpriester, der machte eine erstaunliche Beobachtung. Er sagte zu dem König Hiskia, hier in Kapitel 31, Vers 10, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, hat man gegessen und ist satt geworden. Er hat diese Feststellung gemacht. Seit man dem Herrn Opfer gebracht hat, oder auch entsprechende Dinge in das Haus des Herrn gebracht hat, hat man gegessen und ist satt geworden und noch viel übrig gelassen. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Und daher ist eine große Menge übrig geblieben. Das ist erstaunlich. Das Volk hat Gott gegeben und hat trotzdem genug gehabt. Und es ist noch viel übrig geblieben. Liebe Freunde, Geschwister, das sind Dinge, die kann man nicht erklären. Das sind Dinge, das sind Wunder Gottes, die er tun kann, wenn er ein Volk oder eine Person segnen will. Und Gott stellt sich zu denjenigen, die von Herzen geben. Wie heißt es im Neuen Testament? 2. Korinther 9, Vers 7. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Denk daran, wenn du von Herzen gibst, bist du von Gott geliebt. Und er gibt uns mancherlei Verheißungen, auch im Neuen Testament. Ich möchte aber jetzt nochmals auf eine Verheißung im Alten Testament aufmerksam machen. Die kennt ihr alle, und zwar Maleachi 3, Vers 10. Dort ruft Gott, der Herr, sein Volk auf. Das war wieder viel später, das war lang nach Hiskia. Und es war, das Volk war wieder abgedriftet, hat wieder nichts gegeben. Und Maleachi, der Prophet, ruft das Volk auf, bringet aber den Zehnten ganz in das Kornhaus. Auf das Speise in meinem Hause sei und prüfet mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und euch den Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Tja, jetzt ist die Frage, ob man an solchen Verheißungen festhält oder ob man nur so irgendwie so gezwungen gibt oder nicht gerne gibt. Ja gut, ist jedem seine eigene Angelegenheit. Aber Gott gibt seine Verheißungen in Bezug auf das Geben. Das ist natürlich auch eine Glaubenssache. Ob ich an seinen Verheißungen festhalte und gerne gebe, vielleicht auch, wenn es tatsächlich auch manches Mal knapp wird. Aber es ist Gottes Verheißung und wir können uns auch auf solche alttestamentlichen Verheißungen auch als Gemeinde heute stützen. Prüfet mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und euch den Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Das ist seine Verheißung. Niemand kann es erklären, doch Gott kann es tun. Und Gott stellt sich zu seinem Wort. Kommen wir jetzt wieder zurück zu Hiskia. Wenn wir zu Hiskia kommen, so können wir nur darüber staunen, wie Hiskia so vieles wieder in die richtigen Wege Gottes geleitet hatte. Und wir können uns vorstellen, dass dieser Mann immer wieder viel, viel Mut gebraucht hatte, um das Volk auch davon zu überzeugen, dass dieses oder jenes jetzt dran ist. Und doch hat der Herr sich zu jedem Schritt von Hiskia gestellt. Er hat den Hiskia und das Volk gesegnet. Und so ist es auch bei uns heute. Wenn wir Glaubensschritte tun, sieht es der Herr. Und es wäre merkwürdig, wenn sich der Herr nicht zu einem Glaubensschritt stellen würde. In 2. Chronika 31, Vers 20 und 21 lesen wir dann: Also handelte Hiskia in ganz Juda und tat, was gut und recht und getreu war vor dem Herrn seinem Gott. In Vers 21 lesen wir: Und in all seinem Werk, das er im Dienste des Hauses Gottes und nach dem Gebot unternahm, um seinen Gott zu suchen, handelte er von ganzem Herzen. Und so gelang es ihm auch. Das ist interessant. Warum ist es ihm gelungen? Weil er das Gesetz und Gebot des Herrn gesucht hatte und Gottes Willen suchte und auch von ganzem Herzen danach handelte. Und es ist interessant, dass Gott es ihm somit auch gelingen lassen hat. Das ist ein wunderbares Vorbild auch für uns heute. Wie schön wäre es aber jetzt für Hiskia gewesen, nach solchen guten Erfahrungen und guten Zeiten, nach solchen Freudenfesten wie dem Passa und der Instandsetzung des alttestamentlichen Gottesdienstes, alles hat wieder seinen Platz bekommen, so vieles ist wieder in die rechten Bahnen gekommen. Wie schön wäre es jetzt für Hiskia gewesen, wenn es jetzt weiter nur noch glatt gelaufen wäre, keine Probleme, keine Schwierigkeiten aufgetaucht wären. Wünschen wir uns das nicht auch immer wieder? Wünschst du dir das nicht auch immer wieder? Wenn du gute Glaubenserfahrungen gemacht hast, vielleicht auch manche Dinge gemeistert hast im Glaubensleben, es gut gegangen ist, du vielleicht auch Schritte getan hast, ja, jetzt muss es ja glatt gehen. Jetzt ist ja alles in Ordnung gebracht. Jetzt muss es doch in guter Weise weitergehen. Schön wäre es. Doch gerade auch im Leben von Hiskia, da können wir sehen, dass sich schnell auch genau das Gegenteil erwiesen kann. Zu Hiskia kamen jetzt ganz neue Dinge heran, mit denen er vielleicht selber gar nicht gerechnet hatte. Und wir werden uns jetzt damit befassen, mit der Prüfung des Hiskia. Da müssen wir uns unbedingt jetzt noch befassen in dieser Predigt, mit der Prüfung des Glaubens. Aber wenn wir dies im Gesamtbild betrachten, dann sehen wir, das kann ich jetzt schon im Voraus sagen, dass es Gott gut gemeint hat mit Hiskia. Und dass er Gutes aus dieser Sache hervorbringen wollte. Das ist jetzt unser zweiter Punkt, eine Prüfung des Glaubens. Und wenn wir jetzt in Kapitel 32 hineinsehen, da habe ich ja schon den Vers 1 gelesen, da sehen wir, dass es hier heißt, nach diesen Geschichten, also nach diesen guten Zeiten, die jetzt da waren, und dieser bewiesenen Treue, also dieser Treue von Hiskia und den jüdischen Menschen, kam Sanherib, dann kommt der Feind, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie zu erobern. Er ist also da einfach ins Land eingedrungen, hat schon die Städte belagert und hat gemeint, jetzt kann er Juda mitsamt Jerusalem einnehmen. Innenpolitisch sah es bei Hiskia sehr gut aus, da war alles soweit geordnet. Doch jetzt geht es an die Außenpolitik. Wie können wir jetzt gegen den Feind reagieren? Das war eine ganz neue Situation. Und da heißt es natürlich auch, wie sieht jetzt das Vertrauen zu Gott aus? Wie sieht es jetzt aus, wenn massive Bedrohung von außen kommt? Wir wissen nicht, warum die Großmacht Assyrien plötzlich Interesse an dem kleinen Land Juda hatte. Und auch an der Stadt Jerusalem. Sie hatten ja schon so viele andere Ländereien eingenommen. Und sie haben ja auch schon das Nordreich eingenommen. Warum jetzt auch das Südreich und Jerusalem? Doch vielleicht fragt man sich auch dasselbe heute, wenn man die Nachrichten hört, sich mit den Medien ein bisschen befasst, warum sich heute so viel um Israel dreht. Und warum sich die ganze Welt eigentlich einmischen will, dass da ja eine Zwei-Staaten-Lösung geschieht und die Palästinenser zu ihrem Recht kommen. Um Juda sorgt man sich ja in der Regel nicht so sehr. Die ganze Welt mischt sich in dieses kleine Volk ein. Ich habe schon mal gesagt, Israel ist etwa so groß wie unser Bundesland Hessen. Da interessiert sich die ganze Welt für Hessen oder was? Das ist doch ein Unding. Oder wenn man Deutschland die ganze Zeit reinreden müsste, ja, ihr müsst eine Zwei-Staaten-Lösung schaffen, wenn hier zwei Völker leben würden. Da kann man sagen, ja, das geht nicht. Wir sind Deutsch und wir wollen selber für unser Land entscheiden. Warum will die ganze Welt über Israel entscheiden? Das ist doch komisch. Aber vielleicht hatte auch der damalige König von Assyrien, der Sanherib, ein Interesse daran gehabt, einfach dieses besondere Land und Volk, von dem es ja heißt, dass sie an so einen besonderen Gott glauben, einzunehmen, um seine Großmacht damit zu beweisen. Und sicherlich kann es einem da Angst und Bange werden, wenn man als kleines Königreich wie Juda mit Jerusalem hört, dass jetzt die Großmacht Assyrien anrückt, mit dem König Sanherib und einem riesigen Heer an Soldaten und Streitwagen jetzt schon in die Städte Judas hineingeht und sie belagert. Eine gewaltige Militärmaschinerie war das ganz bestimmt. die sich mordend und brennend, ja alles einreißend vor sich her den Weg bahnte. Ja, es war eine enorme Bedrohung. Doch jetzt, Hiskia, was machst du? Das ist die Frage, du großer König in Juda, der du so für deinen Gott leben möchtest, der du so Gott hingegeben bist. Hältst du jetzt auch noch zu deinem Gott? Vielleicht ist es ihm ähnlich gegangen wie im Psalm 42, was wir anfänglich gelesen haben, dass die Assyrer gerufen haben, wo ist denn dein Gott? Jetzt, schau mal zu, wo ist denn dein Gott? Und Hiskia vielleicht auch gesagt hat, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wir sehen nicht genau, was in Hiskia vorgegangen ist, aber sicherlich hat er schon auch durchatmen müssen. Aber wir sehen, dass er den Mut nicht verloren hatte. Er hatte viel Mut und auch die bestmöglichen Gegenmaßnahmen ergriffen. Lesen wir hier in Kapitel 32, Abvers 2 bis 8. Kapitel 32, Abvers 2 bis 8. Als aber Hiskia sah, dass Sanherib gekommen war und die Absicht hatte, wieder Jerusalem zu streiten, beschloss er mit seinen Obersten und seinen Gewaltigen, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen, und sie halfen ihm. Und die Leute versammelten sich in großer Zahl und verstopften alle Brunnen und den Bach, der mitten durch das Land läuft, und sprachen, warum sollen die Könige von Assyrien viel Wasser finden, wenn sie kommen? Und er fasste Mut und baute die Mauer allenthalben, wo sie zerrissen war, und erhöhte die Türme, baute draußen noch eine andere Mauer und befestigte das Millo an der Stadt Davids. Auch machte er viele Wurfgeschosse und Schilde. Das Millo, das muss eine große Steinaufschüttung gewesen sein, am Südhang des Tempelberges, wahrscheinlich ein großer Schutzwall. Und dann Vers 6. Er setzte kriegstüchtige Hauptleute über das Volk und versammelte sie zu sich auf dem Platz am Tore der Stadt und sprach ihnen Mut zu und sagte, seid stark und fest. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Denn mit uns ist ein größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Ganz erstaunlich. Das Volk hörte auf diesen König. Es wusste, dass dieser Mann mit Gott geht. Und sie haben sich auf seine Worte und auf seine Ermutigung eingelassen. Wir wissen nicht, wie viele Wochen oder Monate es gegangen ist, bis die Assyrer letztendlich fast vor Jerusalem standen. Wie lange sie noch Zeit hatten, um diese Schutzmaßnahmen einzurichten. Und wir haben ja gerade gelesen, Hiskia hatte viele gute Schutzmaßnahmen ergriffen. Und das Bestmögliche getan, um Jerusalem vor der Einnahme der Assyrer zu schützen. Aber wisst ihr, das Allerbeste, denke ich, finden wir in Vers 37 und 38. Indem er nah bei Gott geblieben ist und nicht von Gott gewichen ist und seinen Leuten Mut zugesprochen hatte, nicht verzagt war und zu ihnen sagte, seid stark und fest. Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein größerer als mit ihm. Das war so wichtig. Und Hiskia wusste etwas von der Macht des lebendigen Gottes. Vielleicht wusste er das viel mehr als wir heute oder wie wir es manches Mal wahrnehmen. Er wusste etwas von der Macht des lebendigen Gottes. Letztendlich kann man das aber nur, wenn man auch mit Gott geht, wenn man sich zu Gott hält, wenn man nicht auf die äußeren Umstände schaut, sondern wenn man auf Gott schaut, wenn man nicht auf das Sichtbare sieht, sondern auf das Unsichtbare. Und er konnte sagen, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm, als mit dem König von Assyrien. In Vers 8 sagt er, mit ihm, also mit dem König von Assyrien, ist ein fleischlicher Arm. Mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und für sie und für uns Krieg zu führen. Das ist gewaltig. Wenn er noch in einer solchen Situation sich so auf Gott stützen kann. Und Hiskia wusste, die Assyrer, sie vertrauen nur auf das Sichtbare oder auf ihre nichtigen und vergänglichen Götzen. Ein fleischlicher Arm, das heißt, es ist vergänglich, es ist weltlich. Und wer nur auf Menschen vertraut oder sich an irgendwelche Götzen hält, der vertraut auf vergängliche Werte. Das ist ganz interessant, dass er die letzten Tage in den Nachrichten immer wieder von der FDP berichtet wurde. Ich möchte jetzt keine Parteien explizit erwähnen, aber die FDP hat zurzeit wieder einen gewissen Auftrieb und hofft wieder in den Bundestag zu kommen. Und da wurde jemand von der FDP gefragt, was denn jetzt gerade diese Partei dermaßen bewegen würde, ja, dass sie so einen Auftrieb hat und so weiter. Und der Sprecher sagte etwas ganz Erstaunliches: Uns bewegt der Glaube an den Menschen. Uns bewegt der Glaube an den Menschen. Habe ich gedacht, wie traurig, wenn das eine Partei von sich sagt. Alles, was uns bewegt, ist der Glaube an den Menschen. Ohne jetzt hier die FDP anprangern zu wollen. Aber das ist ein trauriges Fazit. Wir können das aber nicht nur in einer Partei feststellen, sondern überall in unserer Gesellschaft heute. Überall wird der Mensch hervorgehoben, wahrscheinlich wie noch nie. Der Glaube an den Menschen und dass im Menschen scheinbar das Gute ist, das wird immer in den Mittelpunkt gerückt. Wer aber an den Menschen glaubt oder Menschen vertraut, Menschen in den Vordergrund stellt, der muss wissen, dass er an vergängliche Werte glaubt. Hiskia bevorzugte das Bessere. Er sagte, mit uns aber ist der Herr unser Gott, um uns zu helfen und für uns Krieg zu führen. Ja, vielleicht hatte Hiskia schon mal das zweite Buch Mose gelesen, zum Beispiel auf Hebräisch Shemot, zweites Buch Mose. Und darin steht auch das wunderbare Lied Moses. Und Mose sagt dort, der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Wunderbar. Mose hat es gewusst, der Herr kann streiten für uns als Volk. Er kann sich für uns verwenden und er kann den Feind besiegen. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. 2. Mose 15, Vers 3. Und alttestamentlich hatte der Herr seinem Volk und Erbe Israel immer den Sieg geschenkt. Wann? Wann hat er seinem Volk den Sieg geschenkt? Wenn sich das Volk zu Gott gehalten hat, dann war es auf der Siegesseite. Und Hiskia hatte das Volk ja zu Gott geführt. Das Volk stand wieder auf der Seite Gottes. Er konnte mit Gewissheit sagen, wir sind auf der Seite dieses Gottes. Und dieser Gott ist unser Kriegsmann und er wird für uns streiten. Und der assyrische König, der hat ja den Hiskia und das jüdische Volk sehr provoziert. Er sandte seinen Mundschenk. Dieser Mundschenk war auch General. Wir lesen an anderen Stellen, dass er Rabschake hieß. Rabschake. Und Rabschake kam mit großer Heeresmacht in die Nähe von Jerusalem. Und er kam im Auftrag des assyrischen Königs Sanherib. Und sicherlich war da nur noch Staubwolken und ein riesen Aufzug von einem Heer. Wir können uns das wahrscheinlich vorstellen. Hunderttausende von Soldaten. Der Rabschake stellte sich auf mit dem großen assyrischen Heer. Das heißt an der Straße des Walkerfeldes. Und Rabschake hatte auch ein unbegreiflich großes Mundwerk. Er war nicht nur Mundschenk, sondern er hatte auch ein großes Mundwerk gehabt. Wie so ein Propagandaminister im Dritten Reich. Wie so ein kleiner Goebbels. Und er hatte lästerliche Worte gegen Gott und gegen Gottes Volk, ja gegen Hiskia auch. Ein richtiger Propagandaminister. Im Buch Jesaja wird uns auch davon viel im Detail berichtet. Ich kann jetzt nicht alles lesen, ich möchte nur ein paar Verse daraus zitieren, und zwar in Jesaja Kapitel 36, Wer aufschlagen möchte, kann das gerne mit tun. Jesaja Kapitel 36 zum Beispiel, ab Vers 4. Rabschake heißt es hier in Kapitel Jesaja 36, Kapitel 4. Und Rabschake sprach zu ihnen: Sage doch zu dem Hiskia, so spricht der König, der große König, der König von Assur. Was ist das für eine Stütze, darauf du dich verlässest? Ich erkläre es für leeres Geschwätz, wenn du sagst, du habest Rat und Macht zum Kriege. Auf wen verlässt du dich nun, dass du von mir abtrünnig geworden bist, lässt der große König Sanherib sagen. Und dann meint er, ja, der Hiskia würde sich auf Ägypten stützen, was aber nirgends steht. In Vers 7 heißt es dann: Wenn du aber zu mir sagen wolltest, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan und der zu Juda und Jerusalem gesagt hat, vor diesem Altar sollt ihr anbeten? Nun, wohlan, wette einmal mit meinem Herrn, dem assyrischen König. Ich will dir 2000 Pferde geben. Lass sehen, ob du Reiter dazu stellen kannst. Und in Vers 9: Wie wollest du denn mit einem der geringsten Fürsten von meines Herrn Knechten widerstehen? Also er war sich sehr siegessicher, hat ihn provoziert. Ja, ihr könnt nicht mal 2000 Reiter für 2000 Kriegspferde bestellen. Rabschake sah sich und sein Volk absolut in der Übermacht. Menschlich gesehen sah es auch ganz sicher so aus. Auch hat er immer wieder ermahnt an die Leute von Hiskia. Da müssen wir jetzt wieder zur 2. Chronika zurückblättern. 2. Chronika, Kapitel 32, Abvers 11. Er hatte immer wieder die jüdischen Menschen und auch den Kanzler von Hiskia und den Schreiber ermahnt: Hört nicht auf Hiskia! Hiskia möchte euch nur verführen. Hier lesen wir in Vers 11 und 12: Verführt euch nicht Hiskia vor Hunger und Durst zu sterben, indem er sagt: Der Herr, unser Gott, wird uns aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Vers 12: Hat aber nicht derselbe Hiskia seine Höhen und Altäre weggeschafft und Juda und Jerusalem befohlen, vor einem einzigen Altar sollt ihr anbeten und räuchern? Also Sanherib hat schon davon gehört, dass Hiskia das Volk wieder auf Jerusalem konzentriert hat und auf den einen Altar, der vor dem Tempel stand. Aber ist das nicht auch ein Bild für den Teufel, auch für uns heute? Die List und die Macht des Teufels, die hier auftritt. Typisch für den Teufel. Da räumt man verkehrte Dinge aus dem Land aus, säubert das Land vor dem Götzendienst und von verkehrten Dingen, vor all den Dingen, die wir vorhin auch, mit denen wir uns befasst haben. Wie auch aus dem eigenen Leben, wenn man verkehrte Dinge hinaustut. Und danach kann es sein, geht es vielleicht einem eine Zeit lang gut oder besser, aber vielleicht auch gar nicht, je nachdem. Es kann auch sein, dass es einem gar nicht immer nur besser geht, wenn man sich auch Gott hinwendet. Das ist keine Garantie, dass es einem immer nur besser geht. Doch genau in diese Schwachstelle haut es der Teufel rein und sagt: Ja, hättest doch du die Altäre und die Dinge gelassen in deinem Land und in deinem Leben, dann würde es dir jetzt besser gehen. Dabei sagt er, ja, man soll nur an einem Altar opfern, man soll quasi nur ein Wort hernehmen, und das ist die Bibel, und man soll nur zu Jesus kommen und so weiter. Hättest du die Dinge in deinem Leben gelassen, dann würde es dir jetzt besser gehen. Doch die andere Frage ist, ob es uns der Herr Jesus jemals gesagt hat, dass Heiligung und Nachfolge und Kreuzesaufnahme mit Selbstverleugnung immer eine lockere und leichte Angelegenheit ist. Hat das der Herr jemals gesagt? Hat nie gesagt, dass es eine lockere und leichte Angelegenheit sein wird. Er hat nur gesagt: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber dass wir es immer leicht haben werden, hat er nie gesagt. Aber der Teufel möchte uns da immer reinhauen und sagen: Ja, siehst, jetzt gehst du mit dem Herrn, mit Jesus, und jetzt hast du dieses und jenes Problem, was du sonst vielleicht gar nicht gehabt hättest und so weiter. Der Teufel will uns immer einschüchtern und wegbringen vom Glauben an den Herrn. Und wieder verkehrte Elemente in unser Leben hereinbringen. Oder uns alle Macht und Vornehmlichkeiten dieser Welt anbieten. Er hat immer irgendein Gegenangebot. Doch wir müssen festhalten im Gedächtnis: Unser Glaube an den Herrn Jesus ist der Sieg, der diese Welt mit seinem System überwunden hat. Nach 1. Johannes 5, Vers 4. Und ich muss jetzt langsam Gas geben, dass es nicht zu lange wird. So komme ich jetzt auch zu einem dritten und letzten Punkt. Das erste war die Ausrichtung und die Rückführung zu Gott. Das zweite war eine Prüfung des Glaubens. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Schritt. Das ist noch nicht ganz zu Ende, die Prüfung des Glaubens. Aber wir kommen schon zum dritten Punkt. Gott belohnt Vertrauen. Gott belohnt Vertrauen. Ganz wichtig auch für uns. Wir lesen hier ab Vers 15 noch ein paar lästerliche Worte von diesem Rabschake. Er sagt hier in Kapitel 32, ab Vers 15: Lasst euch nun nicht durch Hiskia verführen und lasst euch nicht allzu von ihm bereden und glaubet ihm nicht. Denn da kein Gott irgendeiner Nation oder eines Königreiches sein Volk aus meiner Hand, also des Königs von Assyrien, aus der Hand meiner Väter zu retten vermochte, so wird auch euer Gott euch nicht aus meiner Hand zu retten vermögen. Und noch mehr redeten seine Knechte wider Gott, den Herrn, und wider seine Knechte Hiskia. Er schrieb auch Briefe, um den Herrn, den Gott Israels, zu schmähen, und redete wider ihn und sprach: Wie die Götter der Nationen in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht aus meiner Hand erretten. Also eine Schmähung um die andere, Lästerung und Schmach gab es genug. Und natürlich, die Männer Hiskias, die brachten diese Nachricht und auch die Briefe des assyrischen Königs vor den König Hiskia. Der Glaube des Königs Hiskia war jetzt immer noch auf dem Prüfstand. Was soll er jetzt tun? Was sollen sie jetzt tun? Sie waren in hoher Verantwortung. Eigentlich haben sie schon ihr Bestmögliches getan. Sie haben die Stadt so gut wie möglich abgeriegelt, haben die Wasserquellen verstopft und so weiter, um es den Assyrern schwer zu machen. Und Hiskia hatte seinen Leuten gesagt: Vertraut auf Gott. Aber es wurde immer enger, die Situation wurde immer brenzliger. Aber letztendlich sehen wir in Hiskia, dass er genau das wusste, was das Lied von Helga Winkel wiedergibt. Und dieses Lied heißt: Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still. Und in diesem Lied heißt es in Vers 3: Herr, weil du für mich beim Vater flehst, vertrau ich still. Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertrau ich still. Droht mir der Feind, so schau ich hin auf dich. Ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. Hiskia hatte sich auf solche Dinge gestützt. Er legte jetzt sein Vertrauen noch mehr auf Gott. Er hat es gemacht wie diese Muschel, von der wir anfangs gehört hatten, die da an der Felswand klebt und die man wegbringen wollte. Er hat sich noch mehr jetzt zu Gott hingewendet. Er wendete sich zu Gott zu und schrie letztendlich zu Gott. Interessant, dass auch der Prophet Jesaja damals vor Ort war. Er hatte viel Gemeinschaft auch mit Hiskia. Jesaja und Hiskia, die waren zu gleicher Zeit. Und wir lesen hier in 2. Chronika 32, Vers 20: Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, beteten deshalb und schrien zum Himmel. An anderen Stellen lesen wir auch, dass sie ihre Kleider zerrissen hatten und dass Hiskia auch diesen Brief des Königs Sanherib vor Gott ausgebreitet hatte. Sieh her, was er schreibt und was er hier vorhat. Ja, und wisst ihr, wir können unserem Herrn und Gott immer wieder alles sagen. Wir brauchen ihm nicht zu bergen. Wir müssen letztendlich nur doch vor ihm echt und ehrlich sein. Transparent, das ist das, Gott von uns will. Und wir können unserem Herrn und Gott alles sagen. Ihm die ganze Not und die ganze Lage ausbreiten. Und es ging ja nicht nur um Hiskia und um Israel, sondern es ging um Gottes Ehre in dieser Sache. Und sicherlich ging das Gebet und das Schreien zu Gott von Hiskia und Jesaja nicht nur 5 Minuten oder eine halbe Stunde. Wir können uns vorstellen, dass die stundenlang vor dem Herrn gelegen sind und zum Herrn geschrien haben, wohl auch gefastet haben. Eine spannende Situation. Vielleicht ging das auch über mehrere Tage, es wird uns nicht genaues darüber berichtet. Aber eine spannende Situation. Was wird jetzt dann geschehen? So wunderbar dass Gott auch ganz genau gewusst hat, was hier vor sich geht, dass ihm nicht zu borgen war und dass er Gebet erhört. Und Gott ist immer in der Lage, das gilt auch für uns heute, diejenigen zu retten, welche zu ihm rufen. Und Gott gab durch den Propheten Jesaja schon bald die Antwort und Zusage, dass er, der Herr, Jerusalem beschirmen und bewahren wird, dass es dem assyrischen König nicht gelingen wird, diese Stadt einzunehmen. Lesen wir in Vers 21, was der Herr jetzt getan hatte. Und der Herr sandte einen Engel, und der vertilgte alle Gewaltigen des Heeres und die Fürsten und die Obersten im Lager des Königs von Assyrien, dass er mit Schanden in sein Land zurückkehrte. Und als er in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn daselbst durch das Schwert einiger seiner leiblichen Söhne. Gott hat ihm ein schnelles Ende bereitet. Auf einen Schlag hatte sich die ganze Situation geändert, ohne dass das Heer von Hiskia auch nur einen Finger krumm machen musste. Das ist etwas Wunderbares, was nur Gott tun kann, wenn man ihm vertraut, dass er von jetzt auf nachher eine ganz neue Situation herbeiführen kann. Und das ist halt immer wieder das Problem, ob wir wirklich sauber mit Gott gehen und ob wir Gott in jeglicher Lage vertrauen. Wenn wir nicht sauber mit Gott gehen, dann vertrauen wir auch Gott immer nicht so ganz. Ach, ja, konnte Gott vielleicht doch etwas anderes vorhaben. Wir sollten sauber mit Gott gehen und somit auch Gott aufs Engste vertrauen. Und wir sollten uns immer wieder viel Zeit nehmen zum Beten und auch seinen Namen anzurufen in jeglicher Situation. In 2. Könige 19 wird uns auch von dieser Situation berichtet. Da lesen wir, es begab sich in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn, also das müsste dann quasi die Vorausschau auf Jesus Christus sein, der Engel des Herrn, aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann auf einen Schlag. Und als man sich am Morgen früh aufmachte, siehe, da waren sie alle tot, lauter Leichen. Das ganze assyrische Heer, das sich da angesammelt hatte. Und da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und ging weg und kehrte zurück und blieb zu Ninive. Und als er im Hause seines Gottes Nisroch anbetete, erschlugen ihn seine Söhne Adramalech und Sarezer mit dem Schwerte und sie entrannen ins Land Arara. Wie schnell der Herr das gemacht hat. 185.000 Mann, alle tot und der König von Assyrien dazu. Was mit Rabschake geschah, wissen wir nicht, aber vielleicht war er dann auch eben bei den Erschlagenen. Ziemlich sicher. Da kann man nur staunen, wie der Herr innerhalb kürzester Zeit solch eine brenzlige Lage verändern kann. Und wie sehr trifft auch hier das Wort Gottes wiederum ein. Gott lässt seiner nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Nach Galater 6, Vers 7. Und ich habe euch jetzt lange genug auf die Folter gespannt. Ich komme jetzt tatsächlich zum Schluss. Abschließend wollen wir aus dieser Situation Hiskias schon noch ein paar Dinge mitnehmen. Und das noch ganz kurz abschließend. Erstens. Eine Grundvoraussetzung, um mit Gott zu leben, ist es, sich auf Gott auszurichten. Eine Grundvoraussetzung, um mit Gott zu leben, ist es, sich auf ihn auszurichten. Das ist das Erste. Das können wir von Hiskia lernen. Das Zweite, was wir hier lernen können, auch wenn man sich auf Gott ausgerichtet hat, bleiben schwierige Situationen oder auch die Erprobung unseres Glaubens nicht erspart. Machen wir uns da keine falschen Vorstellungen, keine Illusionen. Auch wenn man sich auf Gott ausgerichtet hat, bleiben schwierige Situationen oder auch die Erprobung des Glaubens nicht erspart. Und als Drittes, Gott hat immer einen großen Gefallen daran, wenn du ihm vertraust. Hat immer einen großen Gefallen daran, wenn wir ihm vertrauen. Und Vertrauen wird bei Gott belohnt. Mögen wir das auch immer mehr verstehen und begreifen und auch solche wichtigen Dinge aus dieser Botschaft mitnehmen. Möge Gott uns allen helfen, dass wir in diesen Dingen nicht versagen, sondern ihm Ehre bereiten. Amen. Beten wir noch. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, dass du uns, Herr, dein Wort gegeben hast, dass du uns nicht die guten Zeiten verschweigst, die, Herr, Menschen in dir und für dich gelebt haben, die gute Glaubensvorbilder geworden sind. Einer davon ist ganz sicher auch Hiskia, aber auch viele andere, dass aber auch die Schwachstellen in deinem Wort nicht verschwiegen werden. Das ist das Wunderbare, dass du uns, Herr, jegliche Situation zeigst und wir auch, wenn wir auch heute immer wieder schwache Menschen sind, dass wir sehen dürfen, dass wir einem starken Gott vertrauen dürfen und dass wir es eigentlich so einfach haben, dass wir nur transparent mit dir leben brauchen und dass wir, wenn wir in Nöten sind oder in Problemen, in Dingen, die wir nicht überschauen, uns nur zu dir wenden brauchen. Uns auch immer wieder Zeiten herausnehmen dürfen, ja auch sollen, um ins Gebet zu gehen, um die Verbindung mit dir zu pflegen und dir Ehre bereiten, indem wir dir alles hinlegen. Mögen wir daraus lernen, aus dieser Situation, auch wie du wirklich auch diese Situation verändert hast damals. Du kannst auch heute noch Berge, die sich uns entgegenstellen, Herr, ja, in Fläche umwandeln, dass wir sie ja übersteigen können oder Berge versetzen, wie es dein Wort sagt. Wir möchten dir danken, möchten dir auch danken, Herr, dass du auch mit uns gehen willst in die neue Woche, dass wir dir auch alles hinlegen dürfen, auch was für die neue Woche schon auf dem Plan steht oder was sein wird, auch im Alltag. Wir möchten dir danken, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir uns in dir festhalten dürfen. Und dass du, Herr, uns an dein ewiges Ziel bringst. Und dafür preisen wir dich. Im Namen Jesu. Amen.